einen Startpunkt. Und weil der in unserem Leben so einiges verändert, wird der in der Bibel Bekehrung genannt oder auch Umkehr. Und es gibt keinen, der immer schon mit Jesus gelebt hat. Jeder muss einmal eine Entscheidung für Jesus, für ein Leben mit Jesus getroffen haben. Und wer sich bekehrt, der kehrt sich von der alten Richtung ab und er wendet sich Gott zu. Und er sagt, von hier an will ich mit dir leben, für immer. Manche können genau sagen, an welchem Tag und an welchem Ort sie diese Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen haben. Wo sie begriffen haben, dass sie vor Gott verloren sind und dass sie ohne Jesus nicht leben können. Ich brauche dich, Jesus. Und von dem Moment an wissen sie und können bezeugen, ich gehöre zu Jesus. Es ist wie so ein Hubschrauber, der fast auf der Stelle wenden kann. Mein Entscheidungstag ist jetzt 40 Jahre her. 4. August 1983 in einem Wald in der Nähe der Jugendherberge in Kassel, 18.30 Uhr. Damals war mir so klar, Jesus hat alle meine Schuld vergeben. Und ich habe fast körperlich erlebt, dass ich durch ihn frei bin. Und deswegen habe ich Gott gesagt, dir soll mein Leben gehören von heute an. Bei anderen Menschen erinnert die Bekehrung eher so an ein großes Flugzeug. Das kann den Kurs ändern, so allmählich, dass die Passagiere es gar nicht mitkriegen und erst viel später entdecken, dass die Sonne jetzt auf der anderen Seite scheint. Manche Menschen entwickeln sich zu einem Leben mit Jesus hin. Sie gehen in den Gottesdienst, sie arbeiten mit, sie lassen ihre Gedanken immer mehr von Jesus prägen, sie wachsen in diese Entscheidung für ihn hinein. Das ist so ein Prozess über eine längere Zeit. Aber egal, wie lang das dauert und wie unterschiedlich das bei Menschen ist, das Ergebnis muss das gleiche sein. Nämlich ich lebe mit Jesus und ich möchte mit ihm unterwegs sein. Und dann ist so die Frage, wie war das eigentlich bei dir? Welchen Weg ist Jesus mit dir gegangen? Wann hast du entschieden, dass du mit Jesus leben willst? Oder wann hast du gemerkt, dass du da eine Entscheidung getroffen hast, vielleicht sogar ohne, dass du es ganz bewusst wahrgenommen hast? Jeder hat einen anderen Weg zu dieser Entscheidung. In der Apostelgeschichte werden uns ganz verschiedene Entscheidungsberichte gegeben, wie das passieren kann. Ich möchte mit euch heute einen anschauen, der aber die drei typischen Kennzeichen hat, die bei jeder Lebenswende dabei sind. Und die drei typischen Kennzeichen ist eine Vorgeschichte, es gibt immer einen Wendepunkt und es gibt immer eine Veränderung. Das finden wir bei jeder dieser Entscheidungsgeschichten. Heute geht es eher um eine, ich nenne es mal, eine sanfte Bekehrung. In Apostelgeschichte 16, die Verse 13 bis 15, da schreibt der Evangelist Lukas: Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Nachdem wir sie gefunden hatten, setzten wir uns und sprachen zu den Frauen, die dort zusammengekommen waren. Eine dieser Frauen hieß Lydia. Sie war eine Purpurhändlerin aus Thyatira und glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Später ließ sie sich mit allen, die in ihrem Hause lebten, taufen. Danach lud sie uns ein und sagte, wenn ihr wirklich überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie nötigte uns geradezu. Jede Entscheidung hat eine Vorgeschichte. Wenn Gott mich vor die Entscheidung stellt, ob ich mit ihm leben will, gebraucht er meistens andere Menschen dazu und führt mich mit diesen Menschen zusammen, oft auf ganz erstaunlichen Wegen. Und so war das auch hier. Paulus und Silas waren gemeinsam auf einer Missionsreise, um Menschen zum Leben mit Jesus einzuladen. Die hatten sich eine Reiseroute vorgenommen, die sie auch ungefähr wahrnehmen wollten. Und dann merkten sie, dass sie aus unterschiedlichen Gründen nicht den Weg nehmen konnten, wie sie eigentlich gedacht haben. Sie wollten südlich in die Provinz Asia reisen, aber da heißt es, sie wurden vom Heiligen Geist daran gehindert. Danach wollten sie nördlich Richtung Bithynien abbiegen, aber der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Und da merkten sie auf irgendeine Weise, die Türen sind zu, wir kommen hier nicht dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Und was macht man dann? Entweder bleibst du stehen und sagst, mache ich halt gar nichts, oder du gehst einfach auf dem Weg weiter, den du bisher gegangen bist. Also für sie ging es nach Westen bis in die Hafenstadt Troas. Und dort standen sie am Wasser. Und Paulus hatte in der Nacht eine Erscheinung, einen Traum, einen Mensch, der ihm da erschien aus Mazedonien und der dann sagte, komm herüber und hilf uns. Und wo für ihn dann ganz klar war, dann geht unser Weg jetzt übers Wasser auf das europäische Festland. Und so fuhren die beiden hinüber und kamen dann in diese Stadt Philippi. Das war so eine römische Kolonie, wo viele Soldaten ihren Ruhesitz hatten. Und dort machten Paulus und Silas das genauso wie sonst auch in jedem Ort. Sie suchten die jüdische Synagoge, um dort mit den jüdischen Männern über ihren Glauben zu reden und ihnen von Jesus zu erzählen. Das Problem ist, es gab in Philippi keine Synagoge. Also haben sie gesagt, wenn hier Juden sind, dann werden die sich am Sabbat irgendwo an einer Wasserstelle treffen, um dort ihre rituellen Waschungen durchzuführen und zusammen zu beten. Also gingen sie am Sabbat zum Fluss und sagten, dann werden wir ja dort die Juden finden. Aber sie fanden Frauen. Das Problem ist, ein jüdischer Gottesdienst kann erst gefeiert werden, wenn mindestens 10 Männer anwesend sind. War nichts mit Gottesdienst, waren nur Frauen. Das sind oft so ungewöhnliche Wege, auf denen Gott Menschen zusammenführt. Und die Vorgeschichte von so einer Lebenswende besteht ganz oft aus Umwegen, aus Türen, die verschlossen waren, aus ungeplanten Wegen. Manchmal gab es Missverständnisse, manchmal gab es Unfälle, aber genau dadurch begegnen sich zwei Menschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und einer von ihnen sagt bestimmt, eigentlich wollte ich jetzt gar nicht hier sein, aber du bist es. Gab es bei euch auch schon mal Situationen, wo Gott dich hineingestellt hat und du überhaupt nicht damit gerechnet hast? Wo Gott dir auf einmal Menschen in den Weg gestellt hat und du dachtest, eigentlich wollte ich ganz woanders sein? Paulus und Silas hatten sich vieles anders vorgestellt. Sie hatten jüdische Männer erwartet, mit denen sie Gottesdienst feiern konnten. Und jetzt trafen sie Frauen. Aber sie stellen sich genau darauf ein, sie nutzen die Gelegenheit und reden mit ihnen. Sie predigen sie nicht an, sondern kommen mit ihnen ins Gespräch. Sie hatten es nicht geplant, aber sie nutzen es. Das nennt man dann geistesgegenwärtig. Es ist für einen Prediger immer ein bisschen schwer, einfach zu sagen, ich habe gemerkt, das, was ich vorbereitet habe, ist heute nicht dran. Machen wir mal eben was anderes. Ich habe es auch noch nicht oft erlebt, aber manchmal schon, wo ich wirklich gemerkt habe, das, was ich heute vorbereitet habe, passt nicht, weil mir Menschen vorher begegnet sind, von einer Situation erzählt haben, die sie gerade richtig mitnehmen, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht die Bibelstunde halten, die ich auch in meinem Konzept habe. Und dann zu sagen, dann lass uns darüber reden, lass uns darüber ins Gespräch kommen, so geistesgegenwärtig zu sein, in dem Moment zu sagen, Herr, was ist jetzt eigentlich dran? Was kann ich hier eigentlich tun? Und so begegnen Paulus und Silas dieser einen Frau, die war genau zu der Zeit an diesem Ort und die hatte auch ihre Geschichte, die hatte auch ihren Weg, wird nur mit ganz wenigen Worten beschrieben. Lydia war eine Purpurhändlerin, das war die Farbe, die Stoffe der Könige, war sehr schwierig in der Herstellung und auch sehr teuer. Deswegen geht man davon aus, dass Lydia wohlhabend war und dass sie als erfolgreiche Geschäftsfrau zur damaligen Zeit auch nicht verheiratet gewesen ist. Sie lebt in Mazedonien, stammt aber eigentlich aus der Provinz Asia in der heutigen Türkei. Das heißt, sie war an diesem Ort eine Ausländerin. Sie war auch keine Jüdin und trotzdem war sie bei der jüdischen Versammlung mit dabei. Denn es heißt, sie glaubte an Gott. Oder wie es wörtlich hier heißt, sie betete Gott an. Sie verehrte ihn. Lydia war eine Frau, die irgendwo auf der Suche gewesen sein muss. Äußerlich besaß sie ganz viel, aber sie hat gemerkt, es muss mehr geben, als ich sehen kann. Es muss mehr geben, als ich kaufen kann. Und deswegen hielt sie sich an diesen Gott der Juden, der scheinbar eine Antwort für sie darstellte auf ihre Fragen, die sie hatte. Und jetzt werden diese Menschen zusammengeführt, diese suchende Geschäftsfrau und der umgeleitete Missionar. Jeder auf seinem Weg, mit seinen Hindernissen, mit seinen Erwartungen, mit seinen Enttäuschungen. Und jetzt waren diese Menschen zur gleichen Zeit am selben Ort. Interessanterweise stammte Lydia aus der Gegend, in die Paulus und Silas vorher reisen wollten. Sie war aus Thyatira in der Provinz Asia. Aber der Geist ließ es damals nicht zu, dass Paulus und Silas dorthin gereist sind. Der wusste nämlich, dass Lydia schon weitergezogen war. Und er musste die beiden Männer dorthin bringen, wo diese Frau jetzt ist. Sehr interessant, wie Gott manchmal Dinge führt. Jede Entscheidung hat eine Vorgeschichte. Welchen Menschen hat Gott dir eigentlich in den Weg gestellt? Wie hat Gott dich vorbereitet, deinen Lebensweg geführt? Bei mir war es damals vor 40 Jahren ein längerer Prozess. Ich hatte angefangen, schon einige Zeit vorher, ein Tagebuch zu führen. Mein Tagebuch hatte für jeden Tag 4 Zeilen zur Verfügung. Und dort habe ich immer eingetragen, was ich gemacht habe. Ich habe irgendwo in der Zeit gemerkt, ich verbringe meine Tage und weiß oft gar nicht, was habe ich eigentlich an diesen Tagen gemacht. Und da habe ich immer aufgeschrieben am Abend, was ich gemacht habe. Und dann stehen dann Sachen wie aufgestanden, Frühstück, Fernsehen geguckt, Mittagessen, Abwasch. Also all solche Sachen standen dann nacheinander drin. Da wusste ich, was ich an dem Tag eigentlich gemacht habe. Und ich merkte, dass da muss irgendwo mehr Ordnung rein. Das Zweite, was ich auch vorher schon gemerkt habe, ist, ich habe sehr viel Musik gehört. Meistens die Hitparaden, die es damals im Radio gab, habe mir viele Kassetten aufgenommen. Und ich merkte, diese Lieder, die kann ich alle auswendig, auch die englischen. Und habe dann gemerkt, was setzt sich da eigentlich an Gedanken in mir fest? Was bleibt da alles hängen von Inhalten, die ich eigentlich gar nicht gut finde? Aber ich kann sie alle auswendig. Und ich hatte angefangen, nach und nach meine Kassetten zu vernichten. Kassetten kann man gut vernichten. Zieh einfach am Band und irgendwann gehen sie gar nicht mehr. Und ich hatte angefangen, andere Christen zu fragen, woher weißt du eigentlich, dass du zu Jesus gehörst? Wie hat das bei dir angefangen? Wann wusstest du, dass du jetzt mit Jesus lebst? Und dann kam der Sommer und mein Vater, die, die ihn noch kennen, wissen, dass er gerne Fahrrad gefahren ist. Mein Vater hatte eine Radtour geplant. 10 Tage lang durch ganz Deutschland an den großen Flüssen. Mit meinem Bruder und mir. Und ich wollte nicht mit. Ich war gerade frisch verliebt, hatte meine erste Freundin und ich konnte sie doch nicht so lange allein lassen. Aber es war ja alles schon geplant. Also musste ich mit auf diese Radtour. Und dazu kam noch, dass noch ein Mann aus unserer Gemeinschaft in Bad Oeynhausen bei dieser Radtour mitgefahren ist. Ein etwas kleinwüchsiger Zeitgenosse, sehr redselig, der anstrengend sein konnte. Aber genau der spielte dann eine entscheidende Rolle und es war, als ob Jesus sagte, ich brauche euch beide jetzt genau hier, diese 10 Tage auf der Tour durch Deutschland, wo du, Olaf, diesem Mann nicht mehr ausweichen kannst. Bei manchen Menschen gibt es tiefe Lebenskrisen, gibt es dramatische Erlebnisse, bevor sie sich für Jesus entscheiden. Da muss etwas durcheinandergewühlt werden. Da muss etwas aufgebrochen werden. Bei Lydia ist das völlig unspektakulär. Sie hört einfach zu, wie Paulus redet. Die hat schon viele andere Gespräche geführt. Sie hat schon viele Redner gehört, aber diesmal ist irgendetwas anders. Da passiert etwas in ihr. Und es heißt, der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie gut zuhörte. und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Lydia saugt förmlich auf, was Paulus sagt. Sie ist davon gepackt. Sie muss merken, dass diese Botschaft von Jesus Christus ihr ganz persönlich gilt. Das, was der erzählt, hat mit meinem Leben was zu tun. Und das ist der entscheidende Punkt in jeder Bekehrung. Ich muss merken, dass ich gemeint bin. Dass das, was da erzählt ist, mit meinem Leben was zu tun hat. Aber diesen Moment kann ich nicht festlegen. Ich kann ihn auch nicht beeinflussen. Weder bei mir selbst noch bei irgendeinem anderen Menschen. Ich kann kein Herz öffnen. Manchmal würde ich es am liebsten tun. Und würde sagen, du hast doch die gleiche Predigt gehört wie ich. Das muss doch jetzt dein Herz erreicht haben. Das muss doch bei dir angekommen sein. War doch genau deine Botschaft. Und ich merke, ich kann kein Herz öffnen. Das Wunder einer Bekehrung ist immer, dass Gott wirkt. Im Philipperbrief schreibt Paulus, Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Beides. Wir erfahren hier leider nicht, was Lydia so getroffen hat. Aber hast du das auch schon mal erlebt, dass du den Eindruck hattest, dieser Mensch da vorne redet gerade nur für mich? Das, was der erzählt, das ist meine Geschichte. Das ist mein Thema. Das sind die Antworten auf meine Fragen. Dann liest du in einem Buch und kannst es nicht mehr beiseite legen, weil du sagst, das genau ist jetzt bei mir da. Das trifft mich. Du merkst in einem Gespräch, das, was dir anspricht, ist genau das, was ich jetzt brauche. Das ist der Moment, in dem Gott dein Herz öffnet. Und deine Aufgabe ist nur, diese Gelegenheit zu nutzen und dem nicht auszuweichen. In jeder Entscheidung gibt es einen Wendepunkt, egal ob es so eine augenblickliche Wende ist oder ob es eine allmähliche Entwicklung ist. Irgendwo fällt eine Entscheidung, manchmal leise und unbemerkt. Aber es muss einen Moment geben, in dem Gott das Herz bei mir auftun darf. Und damit stehe ich vor der Entscheidung, will ich Jesus in mein Leben aufnehmen oder nicht? Höre ich ihm zu? Lasse ich diese Tatsache an mich heran? Lydia trifft diese Entscheidung und sie wird von einer Frau, die zu Gott betete, zu einem Kind Gottes. Von einem Menschen, der Gott verehrt, zu einem Menschen, der Gott gehört. Was war es bei dir, wenn du so eine Entscheidung schon getroffen hast? Welche Tatsache, welches Wort hat dich so persönlich getroffen? Wo wurde es für dich auf einmal so direkt? Oder schiebst du es immer wieder gerne mal beiseite? Ich konnte damals meinem lieben Mitradler, Heinz hieß er, nicht ausweichen, weil er jeden Tag hinter mir, neben mir und vor mir geradelt ist und geredet hat. Und er liebte zwei Bibelstellen, die er mir zugesprochen oder eingebläut hat, eins von beiden. Matthäus 10, Vers 34, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Olaf, das Schwert. Heißt, es trennt, es geht rechts oder links, es gibt kein Dazwischen. Und Matthäus 12, Vers 30, Jesus sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Es gibt nettere Verse in der Bibel. Zum Beispiel hat Jesus auch gesagt, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Finde ich viel sympathischer. Aber er hat eben auch das gesagt. Ich glaube, ich habe genau diese Verse gebraucht, weil ich gerne meine Entscheidungen vor mir herschiebe und sage, wird sich schon mal irgendwie erledigen. Muss ich ja nicht jetzt entscheiden. Mich haben diese Worte getroffen, sie haben mich nicht losgelassen, weil ich mich immer wieder fragen musste, auf welcher Seite will ich stehen? Will ich mit Jesus sammeln? Oder will ich zerstreuen? Und für wen sammle ich, wenn ich es nicht für Jesus tue? Was ist die Alternative? Will ich ganz Jesus gehören? Und mir war so klar, wenn ich ganz zu Jesus gehöre, dann muss meine Schuld weg, weil ich genau wusste, da sind viele Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. In mir steckt ein ganz tiefer Jähzorn und ich habe damit meine Geschwister verletzt, ihnen wehgetan. In mir steckt die Gabe, Worte zu finden und damit Menschen zu treffen. Und die habe ich eingesetzt. Und ich wusste genau, wenn ich mit Jesus leben will, dann muss meine Schuld weg. Sie muss vergeben werden. Da muss etwas rein werden in mir. Am 4. August 1983 habe ich in mein Tagebuch, in dem ich ja immer nur 4 Zeilen zur Verfügung hatte, habe ich am Schluss den Satz geschrieben, mir ist vergeben. Und das hat mich in dem Moment getroffen und mein Leben verändert. Interessanterweise waren die gleichen Texte in diesem Jahr, im August, in der täglichen Bibellese dran. Ich habe sie wieder gelesen, sie haben mich an dieses Ereignis erinnert, aber sie haben mich nicht mehr getroffen. Sie haben mein Herz nicht mehr bewegt, weil ich dachte, kenne ich, weiß ich. Aber damals war dieser eine Moment, wo Gott mein Herz geöffnet hat und mir gesagt hat, genau diese Verse brauchst du in dem Moment. Was wäre passiert, wenn ich da nicht gehört hätte, wenn ich nicht darauf reagiert hätte? Es gibt diesen Moment, den ich nicht machen kann, den ich nicht wiederholen kann. Zeitlich gesehen ist der Wendepunkt meistens der kürzeste Teil einer Bekehrung. Die Vorgeschichte ist oft viel länger, oft auch interessanter. Aber ohne diesen Wendepunkt passiert nichts, wenn Gott dein Herz öffnet, wenn er etwas anspricht. Und die Entscheidung für Jesus ist was ganz Persönliches. Da geht es nur um ihn und es geht nur um mich. Aber danach kann ich es nicht mehr für mich behalten. Versucht mal, in eine Flasche Wasser zu füllen und danach Brausepulver reinzutun. Funktioniert immer. Du kriegst den Deckel nicht mehr drauf. Weil das muss raus, da fängt was an zu sprudeln, da fängt was an zu schäumen, da ist etwas da, was in mir arbeitet und das muss dann raus. Ich möchte mich zu diesem Jesus bekennen, ich möchte das weitergeben, was bei mir passiert ist. Und das macht diese Lydia auch. Lydia lässt sich taufen. Damit macht sie ihre innerliche Entscheidung auch äußerlich sichtbar. Das Gute ist, dadurch hat sie Zeugen, die sie auch in schwierigen Situationen daran erinnern können, du hast dein Leben Jesus anvertraut. Auch wenn deine Gefühle gerade was ganz anderes sagen, auch wenn dein Leben gerade völlig durcheinander geht, aber du hast dein Leben Jesus anvertraut. Ich war dabei, ich kann es bezeugen. Und es ist gut, wenn wir diesen Schritt auch vor anderen Menschen festmachen, die uns immer wieder auch daran erinnern können und uns dann ermutigen, wenn wir selber mal in Krisen geraten. Aber bei Lydia fällt auf, sie macht gleich ganze Sache. Sie lässt alle in ihrem Haus mittaufen, alle Diener, alle Mitbewohner, denn jetzt stand ihr Leben mit allem, was dazugehört, unter einer neuen Herrschaft und das sollte sichtbar werden. Ich habe ein bisschen Probleme damit, weil man keine Entscheidung für einen anderen Menschen treffen kann und sagen, so, du bist ab jetzt auch einer von Jesus. Aber das, was mich in dieser Tatsache getroffen hat, ist, alles, was mir gehört, soll mit zu Jesus gehören. Alles, was er mir anvertraut hat, möchte ich mit unter seine Herrschaft nehmen. Und jetzt bleibe ich mal weg von Menschen. Die Frage ist, wenn du gesagt hast, ich möchte mein Leben mit Jesus führen, gilt das auch für die Serien, die du auf Netflix schaust? Gilt das auch für die Bücher, die du liest? Gilt das auch für die Spiele, die du auf deinem PC hast? Gilt das auch für die Musik, die du hörst? Für die Feste, die du feierst? Sind die mitgetauft worden? Stehen die mit unter der Herrschaft von Jesus? Oder klammerst du die immer aus und sagst, das ist meine Sache? Die Frage ist, wenn mein Leben Jesus gehört, dann gehört ihm alles, was er mir anvertraut hat. Alles, was mir zur Verfügung steht. Und ich möchte es mittaufen. Ich merke bis heute, dass ich mich immer wieder mal entscheiden muss und Kurskorrekturen brauche, weil sich Dinge einschleichen, die mir zu wichtig werden, die meine Gedanken beherrschen, die meine Zeit rauben. Und da muss ich sagen, Herr, die muss ich aussortieren, die muss ich löschen, die muss ich vernichten. Reinige mein Haus, reinige mein Herz, reinige meine Gedanken. es soll dir gehören. Lydia stellt Gott alles zur Verfügung. Der Herr öffnet ihr Herz, sie öffnet ihr Haus. Und deswegen lädt sie Paulus und seine Begleiter als Gäste ein. Auf der einen Seite will sie jetzt anderen Menschen Gutes tun mit dem, was Gott ihr anvertraut hat. Bei ihr hat sich später auch die Gemeinde dann in Philippi versammelt. Aber ihr geht es auch darum, dass ihre Lebenswende öffentlich anerkannt wird. Als Frau wurde sie damals nicht ernst genommen gesellschaftlich. Wenn aber diese beiden Männer, diese Missionare, sich von ihr einladen lassen und bei ihr zu Gast sind, wird in dem Moment beglaubigt, dass wirklich eine Lebensveränderung stattgefunden hat. Und dazu kommt, dass Lydia bestimmt noch ganz viele Fragen hatte. Und wenn sie diese beiden Missionare bei sich zu Hause hatte, hatte sie den kurzen Weg, um ihre Fragen zu stellen, um sich weiterhelfen zu lassen. Denn Lydia war die Erste. Sie war die Erste in ihrem Haus, die zum Glauben kam. Sie war die Erste in der ganzen Stadt. Sie war sogar die Erste im ganzen Kontinent Europa, die ihr Leben Jesus anvertraut hat. Und damit wurde sie zu einer Türöffnerin für viele anderen Menschen. Aber wer der Erste ist, braucht immer auch eine Unterstützung. Menschen, die helfen, im Glauben zu wachsen, die mit ihr beten, die für sie beten. Wer war eigentlich in deiner Familie der Erste, der zum Glauben gekommen ist? Manchmal sind es Kinder, die zuerst mit Jesus leben wollen und nach ihre Eltern mitziehen. Manchmal ist es ein Ehepartner, dem Gott das Herz geöffnet hat und der dann anfängt, für die anderen zu beten. Vielleicht bist du der Erste oder Einzige in deiner Klasse, in deinem Büro, in deinem Verein. Aber mit dir macht Gott einen Anfang. Diese Menschen brauchen immer jemanden, der ihnen zur Seite steht, der sie unterstützt, der für sie betet. Dafür ist Gemeinde da. Aber wichtig ist, wenn wir die Ersten sind an diesem Platz, dann haben wir die Chance, etwas zu verändern, den ersten Schritt zur Versöhnung zu gehen, einen Neuanfang möglich zu machen. Und wer Jesus gehört, der lebt spürbar anders, äußerlich vielleicht derselbe Mensch, aber seine Einstellung verändert sich. Ich habe irgendwo mal diesen Satz gehört, wenn du Jesus Christus gehörst, dann muss dein Hund das merken. Meine Hunde haben damit kein Problem, ich habe keine. Aber wie ist das bei den Menschen? Bei mir gab es damals, als ich meine Entscheidung für Jesus getroffen habe, zwei größere Veränderungen. Die erste war, wir hatten zu Hause keine Spülmaschine und darum gehörte zu jeder Mahlzeit dazu, dass danach das Geschirr abgewaschen werden musste. Betonung lag auf musste. Und ich war immer sehr begeistert. An diesem Abend habe ich mir vorgenommen, ich werde ab jetzt meiner Mutter beim Abwasch helfen, ohne zu meckern. Und ich hatte jeden Tag Gelegenheit, das zu üben. Und ein paar Tage später hat sie mich angesprochen und gesagt, was hat sich denn bei dir verändert, dass du auf einmal neben mir bist und abtrocknest oder abwäscht und einfach die Sachen anders geworden sind. Und ich habe bis heute eine Liebe zum Geschirrspülen. Es ist für mich so eine Erinnerung an diesen Wendepunkt in meinem Leben und ich liebe es, Dinge sauber zu haben. Und ich wasche gern mal etwas ab, obwohl wir eine Spülmaschine haben. Und ich merke, es tut so gut, wenn Dinge gereinigt werden, weil da etwas ist, was sich damals für mich verändert hat. Und das Zweite, was sich ziemlich direkt danach verändert hat, war, ich wollte mitarbeiten. Ich wollte mich einsetzen. Ich wollte anderen von Jesus weitererzählen. Das, was bei mir jetzt angefangen hat, das sollten andere auch erfahren. Und dann fing ich damals an, in einer Jungschar mitzuarbeiten. Ich habe gelernt, Gitarre zu spielen. Ich habe meine ersten Andachten gehalten und fast genau 5 Jahre später habe ich dann meine Ausbildung im theologischen Seminar begonnen. Dazwischen gab es manche Unfälle, manche Umleitungen, manche verschlossenen Türen, aber da führte der Weg hin. Und 40 Jahre später stehe ich hier und ich kann nur sagen, ich bin so dankbar, dass der Herr damals mein Herz geöffnet hat und dass ich diese Entscheidung für ihn treffen konnte. Es sind immer noch ganz viele Entscheidungen, Kurskorrekturen nötig gewesen. Ich musste auch immer wieder mein Ja finden. Ich will mit Jesus weiterleben. Aber die Grundrichtung habe ich damals festgelegt, als Gott mein Herz geöffnet hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass er es bei dir auch tut. Und dass du eines Tages sagen kannst, ich gebe dir mein Leben, weil du mich hier hingeführt hast und weil ich jetzt diese Entscheidung treffen muss. Vielleicht habt ihr die Gelegenheit, heute Abend im Lauf der Woche in euren Gruppenstunden euch mal zu erzählen, wie war das eigentlich bei dir? Welche Menschen hat Gott gebraucht? Welche Tatsachen waren dir so wichtig, als du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast? Und hast du es jemals bereut? Was hat sich bei dir verändert durch das, was Jesus dir geschenkt hat? Und ich bin so gespannt auf die Geschichte, die Gott mit deinem Leben schreibt, was er verändert, was er tut. Und ich wünsche mir, dass wir von ganzem Herzen diese Entscheidung immer wieder neu, dankbar aus Gottes Hand nehmen können und sagen, du hast mein Herz geöffnet und ich gebe dir mein Leben heute wieder neu. Dir gehört alles. Amen.